Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem Podcast Der Medienanwalt. Hier geht es um Medienrecht, Urheber, Marken, Wettbewerbs- und Sportrecht. Heute sprechen wir über Medienrecht, über einen kanzleieigenen Fall mit einem Mandanten, den ich gleich vorstellen werde. Es geht um Kampagnenjournalismus und eine nahezu anderthalbjährige Medienberichterstattung, Medienkampagne gegen unseren Mandanten. Das werden wir alles im Einzelnen besprechen. Zu Gast ist Rabbiner Professor Dr. Homolka, Walter Homolka. Er ist ein deutscher Rabbiner und Hochschullehrer. An der Universität Potsdam ist er seit 2014 ordentlicher Universitätsprofessor für jüdische Religionsphilosophie der Neuzeit mit Schwerpunkt jüdische Denominationen und interreligiöser Dialog. Er war mehrere Male geschäftsführender Direktor der School of Jewish Theology der Universität Potsdam. Er war außerdem von September 2002 bis April 2023 Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs, einem An-Institut der Universität Potsdam, sowie 2013 bis 2023 Geschäftsführer des Zacharias Frankel College. Homolka ist Chairman der Leo Beck Foundation und ich freue mich sehr, dass er da ist. Schönen guten Tag, Herr Homolka.
Hallo, Herr Gessner.
Ja, wir haben ja schon eingangs gesagt, es geht hier um einen eigenen Kanzleifall. Das ist etwas ungewöhnlich. Wir haben bisher nie über eigene Fälle in der Tiefe mit Mandanten in der Öffentlichkeit besprochen. Klar, wir haben auf unserer Website gessner-legal.de öfter aktuelle Erfolge besprochen gegen Medien, um auch aufzuzeigen, dass man sich auch effizient gegen Medienberichterstattung und Rufschädigung wehren kann. Aber hier wollen wir im Detail einfach auch mal unsere Gegenposition, Ihre Gegenposition in der Öffentlichkeit darstellen, nachdem Sie nahezu anderthalb Jahre negativ dargestellt wurden mit entsprechenden Konsequenzen. Deshalb gleich meine Frage, wie ist denn Ihre jetzige Situation nach all den Medienberichten, nach einem unsäglichen Gutachten, dass der Zentralrat der Juden in Deutschland in Auftrag gegeben hat? Auf das kommen wir noch zu sprechen. Hat sich irgendwas für Sie verändert? Wie ist Ihre Lage aktuell?
Also die letzten eineinhalb Jahre waren kein Zuckerschlecken, das kann man sich ja vorstellen. Es wurde viel untersucht, es wurde versucht, mir eine Menge unterzuschieben und die Vorwürfe wogen schwer, aber ich kann auch sagen, dass dank Ihrer Unterstützung diese sehr schwierige Zeit gut vorüberging und wir ja auch aufdecken konnten, dass sich das meiste um Rufmord handelte und vor allem auch die Zielrichtung dieser Untersuchung ein größeres Ziel im Auge hatte, also nicht nur mich, sondern eben meine Position im liberalen Judentum, dass offensichtlich hier geschädigt werden sollte. Und wie geht's mir? Also ich kann sagen, ich weiß jetzt sehr genau, wer meine Freunde sind.
Ich glaube auch, man hat im Laufe der Zeit einfach gemerkt, wer auf der eigenen Seite steht und wer auch falsch spielt, muss man sagen, wer vielleicht Informationen weitergibt und wer einfach nur viele Jahre so getan hat, als wenn er im eigenen Lager ist und jetzt aus eigenem Interesse einfach sein wahres Gesicht gezeigt hat. Aber wir wollen mal beleuchten, wie das Ganze losgegangen ist, die ganze Medienkampagne. Wir haben damals eine Presseanfrage weitergeleitet bekommen von einem Weltredakteur. Es ging um Machtmissbrauch, es ging um diverse Vertuschungsvorwürfe, um andere Dinge, die sie in Misskredit bringen könnten, wenn man darüber berichtet. Und wir haben von Anfang an gemerkt, okay, das ist jetzt der Anfang einer Medienkampagne, wie wir sie kennen. Das heißt, wir haben ja öfter Mandanten und Mandantinnen, die wir hier vertreten, wo man genau weiß, okay, wenn es jetzt mit der Bild-Zeitung losgeht, dann wird es bald bundesweit berichtet werden darüber. Und da muss man sich auf einiges gefasst machen. Und angefangen hat das Ganze im Mai 2022, als der Weltjournalist Alain Posener, man muss ihn jetzt einfach auch mal namentlich nennen an der Stelle, auch das machen wir eigentlich zum ersten Mal in all den Jahren, weil wir uns eigentlich nicht auf irgendwelche Journalisten fokussieren, sondern auf die Medien und gegen die vorgehen. Aber hier war es einfach so kampagnenartig und so viele zahlreiche Berichte, diffamierende Berichte, die wir auch in vielen Teilen verbieten lassen konnten, Unterlassungsansprüche durchsetzen konnten, dazu kommen wir gleich, Geldentschädigungsansprüche teilweise, wo ein Journalist einfach über die Stränge geschlagen hat und dann auch den Grundstein gelegt hat für eine Medienkampagne. Es gab mehrere Berichte im Mai, die wir dann auch in weiten Teilen verbieten lassen konnten bezüglich der Äußerungen, die uns besonders gestört haben, die sehr schwerwiegend waren. Und das hat aber letztlich dazu geführt, dass diese Medienberichte zu einem Prüfungsauftrag, muss man sagen, im breit gefächerten angelegten Untersuchungsauftrag des Zentralrats der Juden in Deutschland geführt hat, der eine auf das Strafrecht spezialisierte Kanzlei, warum das so witzig ist, eigentlich am Ende beauftragt hat, ein Gutachten zu machen über Machtmissbrauch, über ganz viele strafrechtlich relevante Vorwürfe. Es hörte sich alles am Anfang ganz hochtrabend an und gefährlich, auch für Sie, was Sie alles für Straftaten verübt haben könnten, was es da für Verdachtsmomente gab. Wir kommen am Ende dazu, dass es alles Schall und Rauch war und dass am Ende davon nicht viel übrig geblieben ist. Aber man muss sagen, dieser Weltbeitrag vom 6.5. dieses Journalisten hat einfach eine Menge ausgelöst, würde ich sagen, oder?
Ja, nach diesem Beitrag Ellen Bosnes in der Welt habe ich meine Ämter erstmal ruhen lassen und darauf vertraut, dass in den Monaten, die dann folgten, die Vorwürfe aufgearbeitet werden. Das ist natürlich insofern nicht ganz so einfach, als Herrn Posners Vorwürfe in der deutschen und auch internationalen Presse wild nachgedruckt wurden, sodass das also allein schon eine ziemliche Anstrengung war, also vor allem für Sie, Herr Gessner, diese Dinge in den Griff zu bekommen und verbieten zu lassen, weil sie ja ohne jeden Beleg waren. Und ich bin eigentlich erstaunt, was alles gedruckt wird, obwohl klar steht, es ist ein Anfangsverdacht, es ist nicht belegt, die Zeugen können gar nicht benannt werden. Und es hat also, glaube ich, einer sehr gründlichen Arbeit Ihrer Kanzlei bedurft, aus irgendwelchen aus der Luft gegriffenen Vorwürfen, die immer von denselben 5 bis 8 Leuten geäußert wurden, aus mir durchaus deutlichen Gründen der Schädigung und Diffamierung, dass daraus da mehr oder weniger ein Bild entstanden ist, als würde sich da 2 Busladungen voll von Menschen über ganz schlimme Dinge beschweren, wenn letztendlich dann weder disziplinar noch strafrechtlich irgendetwas gefunden wurde. Und dann die Niederlagen immer wieder von der Gegenseite als Sieg verkauft zu bekommen, dass man dann einfach nur den Vorwurf ändert, also erst war es das und dann ist es auf einmal nur noch diffuser Machtmissbrauch. Erst hätte ich mir sozusagen in die eigene Tasche gewirtschaftet, dann stellt sich raus, dass alles pfenniggenau gestimmt hat und so drehte sich das Ganze 22 Anfangsverdachte von Straftaten und am Schluss eine Abschlusserklärung, dass überhaupt nichts strafrechtlich Relevantes weiter behauptet werden kann, mangels Zeugen. Also man sieht, das häutet sich dann über die Phase des der Kampagne und wer nicht genau aufpasst, der bekommt gar nicht mit, dass die Vorwürfe aber letztlich immer kleiner werden und am Schluss stellt sich raus, dass nichts davon vor irgendeinem deutschen Gericht Bestand hätte. Und das ist schon mühsam zu durchleben.
Ja, also wie Sie richtig sagen, man hat eben in verschiedenen Etappen, auf verschiedenen Ebenen versucht, sie fertig zu machen. Man hat es erstmal natürlich mit der Keule der sexualisierten Belästigung. In diesem Kontext wurden sie zumindest, wurde über sie berichtet, ne? Verdachtsmomente mit irgendwelchen Dingen, Machtmissbrauch im sexualisierten Kontext mit Studenten und Kollegen und was auch immer, Äußerungen. Damit kann man ja am schnellsten jemanden quasi diskreditieren und dazu Leute veranlassen, Schnellschüsse zu machen und sich von Leuten zu entfernen oder zum Rücktritt zu bewegen oder was auch immer, dann hat man ja schon erstmal ein Teilziel erreicht und später hat man gemerkt, da ist gar nichts dran, man kann hier überhaupt nichts nachweisen, es ist alles Quatsch. Unterlassungsverfügungen haben wir durchgesetzt, viele Medien haben auch selber Unterlassungserklärungen abgegeben, unter anderem der RBB, wir haben einstweilige Verfügungen, zahlreiche gegen Axel Springer, was natürlich nicht verwunderlich ist, weil Axel Springer immer ganz vorne mit dabei ist, leider, wenn es um unzulässige Verdachtsberichterstattungen, unwahre Tatsachenbehauptungen und Medienkampagnen, Kampagnenjournalismus geht, ganz vorne mit dabei ist, dann gegen die Taz, gegen das Deutschlandradio, teilweise Tagesspiegel, aber eben auch gegen den Zentralrat der Juden, wen verwundert's, der ja auch das Gutachten, auf das wir noch zu sprechen kommen, eben initiiert und beauftragt hat mit ja, öffentlichen Mitteln. Und der Zentralrat der Juden, der hat auch die jüdische Allgemeine zu verantworten, was eben Leute außerhalb des Judentums eben nicht wissen. Und wenn sie dann online irgendwas lesen, dann gucken sie auch gar nicht, wo steht das jüdische Allgemeine. Gut, die lesen dann da irgendwas und nehmen das dann für voll, ohne zu hinterfragen, wie die Zusammenhänge sind. Und wenn man sich das im Einzelnen anschaut, dann hat der Zentralrat sich teilweise selber interviewt, wenn der Geschäftsführer dort interviewt wurde, alle zwei Tage irgendwelche neuen Beiträge über sie herauskamen. Und deshalb waren die eigentlich auch zusammen mit der Welt und Axel Springer die Kampagnenführer, ne? Und das ist eben das große Problem, das sehen wir auch an Aiwanger und anderen vielen Fällen, dass wir Kampagnenjournalismus in Deutschland haben, Leute zerstört werden in ihrer Reputation, immer irgendwas hängen bleibt, auch da, wenn man noch so viele einstweilige Verfügungen bekommt, wir sehen es ja bei Ihnen, es ist erstmal, was passiert. Ihr Ruf ist beschädigt, auch wenn wir erfolgreich für Sie gegen viele Berichte vorgehen konnten. Der Zentralrat hat letztlich sein Ziel, was Sie ihm einfach unterstellen, erreicht, würde ich einfach mal sagen. Ja, und das ist einfach traurig, dass sowas hier in Deutschland möglich ist.
Ja, der Zentralrat hatte zwei Ziele. Erstens mal, mich aus jeder Funktion herauszudrängen. Das hat der Präsident Dr. Josef Schuster ja selbst unumwunden zugegeben, dass sie schon lange auf den Moment gewartet haben. Und dass es im Umfeld der Verhandlungen um die Erhöhungen der Staatsleistungen zu sehen, ging es natürlich auch darum, das Monopol des Zentralrats als Alleinvertretung der jüdischen Gemeinschaft hier durchzusetzen. Da war ich immer ein Opponent und habe immer darauf gedrungen, dass es staatlicherseits eine Anerkennung der unterschiedlichen Denominationen und Bekenntnisse im Judentum geben muss. Dem ist nun ein großer Schaden zugefügt worden und ich kann nur hoffen, dass sich hier das Bundesinnenministerium eines anderen besinnt, weil es einfach nicht geht, dass bei Trennung von Staat und Kirche die Bundesregierung so tendenziöse Positionen einnimmt zugunsten des Zentralrats. Also ich erinnere an diesen...
Extrem vorschnell war das ja
auch. Ja, also dieser Executive Summary vom Dezember war kaum heraus. Dann gab es schon eine gemeinsame Presseerklärung vom Bundesinnenministerium und Zentralrat, dass diese Vorwürfe ja nun dann zu einer Umstrukturierung der bisher sehr erfolgreich gepriesenen Rabbinerausbildung in Potsdam führen müssten. Und am 9. März hat dann das Landgericht in Berlin schon entschieden, dass nichts von diesen strafrechtlichen Anfangsverdachten geäußert werden darf, weil überhaupt nichts belegt ist. Das halte ich also schon für im Graubereich dessen, was sich der Staat hier erlauben sollte. Aber Sie haben natürlich recht, es ist letztendlich dazu gekommen, dass die Rabbinerausbildung der Union progressiver Juden aus der Hand geschlagen wurde. Wir haben uns eigentlich nichts anderes mehr als Verteidigung ausdenken können, als dann die beiden Rabbinerseminare der jüdischen Gemeinde zu Berlin als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu übertragen. Und so ist es also immerhin dazu gekommen, dass hier nicht gleich nach irgendeiner Kampagne der Zugriff eines Verbandes auf die Institutionen eines ganz anderen Verbandes gelungen ist.
Aber versuchen wir doch mal erstmal einzuordnen. Sie haben jetzt über die Executive Summary gesprochen. Das ist so ein Zwischenbericht, der im Dezember 2022 aus dem Nichts erschienen ist. Das heißt, es wurde aufgrund der Medienberichte und der ganzen Vorwürfe, die sich letztlich in Luft aufgelöst haben, wie man sieht, ein Gutachten beauftragt. Was hat denn dieses Gutachten besagt und wie ist es aus Ihrer Sicht, ist es überhaupt zulässig gewesen und in welchem Umfang hat das jetzt stattgefunden, an welchen Institutionen, vielleicht führen Sie dazu ein bisschen was aus.
Also vielleicht sollte man auch festhalten, dass natürlich diese Vorwürfe an der Universität Potsdam zu einem Verfahren geführt haben, das also von Januar 2022 bis Oktober 2022 eine Kommission sich die Vorwürfe angesehen hat, die ja ein Kollege gegen mich erhoben hat, 22 Vorwürfe. Davon blieb dann in der eigentlichen, im eigentlichen Untersuchungsbericht nicht viel übrig. Als dann am 26. Oktober veröffentlicht wurde, waren keinerlei straf- oder disziplinarrechtliche Vorwürfe übrig geblieben. Und ich bin ja dann auch in mein Amt als Professor zurückgekehrt. Trotzdem hat der Zentralrat praktisch in eigener Vollmacht diese Untersuchung separat nochmal durchgeführt. Er behauptet zwar, er hätte die Zusage jeder einzelnen Institution gehabt. Das ist sicher im Eifer des Gefechts und vor dem Eindruck dieser Berichterstattung in der Welt erfolgt. Aber es wurde weder abgesprochen, was genau untersucht wird. Also der Untersuchungsumfang ist ja am Schluss dann so gewesen, dass er bis zum Kindergarten gegangen ist, ja, und alle möglichen Dinge aus den letzten 40 Jahren da aufgearbeitet werden sollten. Das hatte mit der ursprünglichen Berichterstattung gar nichts mehr zu tun. Also insofern ist das also schon von vornherein ein sehr eigentümliches Vorgehen. Dann wird da ein Haufen Geld rausgeworfen für diese 70 Interviews. Wir haben ja selber mal hochgerechnet, dass das gut 1 Million gekostet haben dürfte, wenn man alles zusammenzieht, diesen Executive Summary und diesen Endbericht mit 830 Seiten. Also das ist Geld, das sicher auch einen besseren Zweck gehabt
hätte. Ja, vor allen Dingen zahlreiche Juristen, Anwälte und Anwältinnen, die damit beschäftigt waren. Das war ja nicht nur einer, das waren ja mindestens 5 aus einer Strafrechtskanzlei, die natürlich hochdotierte Stundensätze haben. Und wer hat das bezahlt? Natürlich der Steuerzahler, weil der Zentralrat eben vom Bund bezuschusst wird in erheblichem Umfang und das Geld wurde einfach rausgeschmissen. Ob es nur 1 Million war, gut, vielleicht waren es auch nur mehrere 100.000, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Gerke-Wollschläger-Gutachten. Also das war die Strafrechtskanzlei Gerke-Wollschläger. Das Ganze wurde also geleitet und vom Professor Dr. Gerke, der auch schon bei den Untersuchungen der Kirche mit dabei war, bei den Missbrauchsvorwürfen und dann da auch ein umfassendes Gutachten produziert hat. Da war ja auch im Internet von mehreren 100.000 die Rede. Insofern ist es schon realistisch, zumindest von einigen 100.000 Euro zu sprechen. Und der Hintergrund und die Motivation, das ist ja, steht ja in keinem Verhältnis, ne? Also
ich kann es mir also eigentlich, kann ich mir noch auf die Schulter klopfen, dass ich so viel Geld wert bin, um aus dem Weg geräumt zu werden. Das ist schon eine Sache für sich. Aber wenn ich mir ansehe, wo der Anfang war und was jetzt rauskam, also einige diffuse Machtmissbrauchsvorwürfe, die überhaupt nicht durch Zeugen oder sonst irgendetwas fundiert sind und die auch vor keinem Gericht Bestand hätten, und dann die Aussage, ich hätte irgendwie ein Problem mit Frauen, ja, das ist also übrig geblieben aus dem ursprünglichen Vorwurf der sexualisierten Belästigung, ja. Da kann ich nur sagen, für den, der sich besser auskennt, ist doch eigentlich deutlich, ich habe mich eingesetzt für die Ordination von Frauen in Deutschland. Wir haben wirklich massiv dazu beigetragen, dass Frauen gleichberechtigt sind. Es ist ein Anliegen des liberalen Judentums, das durchzusetzen. Ich habe selbst einen Kongress über Genderfragen und Frauen im Rabbinat und Frauen im geistlichen Amt durchgeführt. Wir haben 60% Frauenanteil bei unseren Arbeitskräften, aber haben Geigerkolleg gehabt. Das ist also ein wirklich aus der Luft gegriffener Vorwurf, der mich persönlich eigentlich am meisten verärgert hat.
Und was eben besonders gravierend ist und auch wieder zeigt, was hier gewaltig schiefläuft, wir haben eine Anhörung bekommen seinerzeit im Rahmen des Prüfungsauftrags von der Kanzlei Gerke Wollschläger, die wie gesagt eine Strafrechtskanzlei ist, die neben strafrechtlichen Vorwürfen, aber auch im großen Umfang Machtmissbrauch an Institutionen oder durch einzelne Personen wie Herrn Omolka prüfen sollte, wo sich fragt, wo kommt die Kompetenz bitte her? Ja, es wurden Begrifflichkeiten definiert wie Machtmissbrauch, Begriffe herangezogen, Definitionen herangezogen, die man gar nicht selber bedienen kann, weil man einfach nicht vom Fach ist. Und das ist schon absurd, dass da so viel Geld für rausgeworfen wird, für fehlende Expertise und die sollen am Ende entscheiden, was ist Machtmissbrauch. Das ist schon so absurd für sich. Wir haben dann den Anhörungsbogen umfassend beantwortet. Wir haben darauf hingewiesen, dass das letztlich so nicht geschrieben werden darf in einem Gutachten, weil es eben eine unzulässige Verdachtsberichterstattung wäre auf dieser Grundlage. Man hat das dann ignoriert. Man hat, obwohl man angekündigt hat, dass ein Gutachten, ich meine, Ende des Jahres rauskommen sollte oder Anfang des nächsten, ich weiß es nicht, hat man am 7.12., ich glaube, es war der 7.12., einen Zwischenbericht namens Executive Summary eben veröffentlicht, kurz nachdem wir Stellung genommen haben. Wie auffällig war das denn? Und kurz vor den Wahlen der Union Progressiver Juden, wo sie ja eigentlich antreten wollten, meines Erachtens seinerzeit zumindest noch, aber dann aus anderen Gründen es eben nicht gemacht haben. Man wollte diese Wahlen aber eben beeinflussen, mutmaßlich, so vermute ich. Ja, das kann man durchaus so sagen, weil der Zeitpunkt einfach genau davor war. Das hatte dann keine Wirkung, weil sie ja letztlich gar nicht antreten wollten. Aber dieser Zwischenbericht, der kam einfach so aus dem Nichts, ohne Ankündigung und auch ohne jegliche Relevanz, weil man hatte einen Prüfungsauftrag, man wollte seriös prüfen als Anwaltskanzlei, hoffentlich äußerungsrechtlich beraten, wusste man, okay, wenn man noch nicht fertig ist und die Stellungnahme von uns noch gar nicht berücksichtigt hat, dann kann man doch nicht irgendwelche Verdachtsmomente, insbesondere bezüglich irgendwelcher Straftaten, man hat hier Verdacht von Straftaten wie Vorteilsnahme, Nötigung, Verleumdung, Beleidigung und Fehlverhalten in 23 Fällen gesprochen. Das ist natürlich so absurd, das so zu machen in einem Zwischenbericht, wo das Gutachten noch gar nicht fertig ist. Das heißt, man hat so gravierend in Persönlichkeitsrechte von Ihnen, Herr Homolka, eingegriffen, sodass wir natürlich dagegen vorgegangen sind und dann auch vor dem Landgericht Berlin in erster Instanz eben genau diese strafrechtlich relevanten Verdachtsäußerungen alle verbieten konnten, was der Zentralrat dann auch so akzeptiert hat. Was nur weiter eben geäußert werden durfte, waren einfach diese Verdachtsäußerungen in Bezug auf Machtmissbrauch. Ja gut, was ist Machtmissbrauch? Wenig greifbar gewesen, zumal auch die ganzen Zeugen anonymisiert waren und die Glaubwürdigkeit von denen überhaupt nicht geprüft wurde, sodass man das auch alles überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Aber das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für eine Kanzlei, die mehrere hunderttausend Euro bekommt, mit vielen Juristen dort sitzt und für den Zentralrat selber, dass das, was man eigentlich vorwerfen wollte, nämlich Straftaten, oder den Verdacht von Straftaten zu suggerieren, dass sie Straftaten begangen haben, dass das alles nicht mehr gesagt werden darf, nicht wahr?
Naja, und vor allem wurde ja überhaupt mit keinem Wort erwähnt, dass die Executive Summary völlig andere Dinge vorgetragen hat als dann der Endbericht. Ja? Dass also im Grunde genommen die Spitze völlig genommen war, dass es nur noch um Fragen des Machtmissbrauchs geht, definiert als legale Handlung, die aber kritikwürdig ist, dass kein Ross und Reiter nicht genannt wurde, während wir ja umgekehrt die ganzen Sachverhalte eindeutig aufklären konnten und auch ganz klar war, dass sie verwaltungsrechtlich einwandfrei waren. Und das wissen wir ja auch, weil die Interimsdirektorin, die während meiner Abwesenheit die ganze Untersuchung mit begleitet hat, Frau Gabriele Töne, eine ehemalige Staatssekretärin im Land Berlin und auch selbst Rechtsanwältin, dass die ja hat prüfen lassen, wie die Vorgänge am Abraham-Geiger-Kolleg gewesen sind und sowohl die evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, Oberschlesische Lausitz mit ihrer Personal- und Ausbildungsabteilung gesagt hat, ja, die Vorgänge sind eigentlich analog zu dem, was wir da auch haben. Und dann haben wir ja im Rahmen der Prüfung durch die Union progressiver Juden ein eigenes staatskirchenrechtliches Gutachten vorgelegt, die deutlich gemacht haben, dass es im Bereich der Religionsgemeinschaft durchaus so sein muss und kann, dass man selektiv vorgeht und im Rahmen der Vorbereitung aufs geistliche Amt eben auch manchen Leuten sagen muss, dass man das nicht verantworten kann, was ja ihre akademische Ausbildung an der Universität Potsdam überhaupt nicht ausschließt. Aber hier war eben auch eine Unschärfe, wo die Untersuchungskommission der Universität in keiner Weise hätte Aussagen machen dürfen über diesen Bereich der Ausbildung von geistlichem Personal in der Religionsgemeinschaft. Und das hat dieses Gutachten ja eindeutig klargestellt. Da gab es auch im Rahmen der universitären Untersuchung überhaupt keine Belege, sondern es hieß eigentlich, ja, da könne man allenfalls mutmaßen. Ja, das hätte man also dann besser unterlassen sollen, denn auch das hat ja zu Presseberichterstattungen geführt, die sie dann mühsam einfangen mussten. Aber jetzt bleibt eigentlich übrig eine Handvoll Fälle.
Genannter Fälle angeblicher Informanten und Opfer, muss man sagen.
Ja, und dass ich mit Frauen sozusagen nichts anfangen kann, was ja auch kein Wunder ist, wenn man davon ausgeht, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, aber trotzdem natürlich hohen Respekt für meine weiblichen Kolleginnen habe und für die Absolventinnen, die wir in Gemeinden erfolgreich als Rabbinerinnen untergebracht haben. Insofern ist dieser Vorwurf lächerlich und ich fühle mich eigentlich exkulpiert.
Was bei der Executive Summary auch das große Problem war und woran man auch einfach sieht, dass der Zentralrat sich als Kampagnenführer, muss man sagen, in existenzvernichtender Weise entlarvt hat, ist einfach der Hintergrund, dass man damit suggeriert hat, Anfang Dezember 2022, dass es ja höchste Eile hätte, man müsste jetzt die Öffentlichkeit informieren, man ist es den Opfern schuldig, jetzt zu informieren und dieses Zwischengutachten rauszubringen und das ist alles ganz dringend und dann hat man danach aber 9 Monate gewartet, obwohl man angeblich ja schon alle relevanten Interviews geführt hat, die Untersuchungen eigentlich kurz vorm Abschluss sind und man nur noch unsere Stellungnahme, die ja bisher nur summarisch quasi mit eingeflossen ist in die Executive Summary und berücksichtigt wurde, was eigentlich auch ein Riesenunding ist. Man hatte überhaupt kein Eilbedürfnis, man hätte aufgrund ihres Persönlichkeitsrechts warten müssen, bis man alles genau geprüft hat, warten müssen, bis die Stellungnahme von uns umfassend berücksichtigt wurde und keinen Schnellschuss zu machen. Aber man hat danach ein Dreivierteljahr gewartet, bis man dieses finale Gutachten rausgebracht hat. Also das heißt, man hat damals der Öffentlichkeit vorgespiegelt, das ist alles ganz eilig, man muss es jetzt rausbringen und am Ende aber mit dem eigentlichen Gutachten, was ja der Auftrag war, ganze 9 Monate gewartet. Dass man das natürlich möglicherweise gemacht hat, weil man einiges verboten bekommen hat. Das zeigt einfach, wie schlecht handwerklich gearbeitet wurde, wie schlecht man beraten war, trotz des erheblichen finanziellen Vorteils, den man hatte. Das ist einfach am Ende nur ein Armutszeugnis und dieses Gutachten am Ende mit, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, 800 Seiten, sagten Sie.
831 Seiten, ist, aber mit Fällen, die geschmolzen sind wie Eis in der Sonne. Also am Schluss, wenn ich mir anschaue, wie wir Stellung genommen haben zum Executive Summary vom letzten Dezember und dann zum Endbericht, da muss ich sagen, da sind ja auch so viele Fälle weggefallen, weil die schon offensichtlich bei der Prüfung der Gegenseite nicht standgehalten haben, dass also da nur noch ein müdes Häuflein übrig blieb und das dann auf 831 Seiten wie ein Apfelstrudelteig so breit zu treten, dass die Leute glauben, wer weiß, was da passiert ist, ist schon eine Chuzpe der ganz besonderen Art.
Ja, ganz genau. Anfang Dezember, als dieser Zwischenbericht rauskam, hieß es ja in allen Medien, die natürlich auf diese Executive Summary aufgesprungen sind, überall die Headlines, es sind ja hier so und so viele Fälle strafrechtlich relevanter Verdachtsäußerungen drin und so weiter. Das heißt, sie waren eigentlich schon fast ein Straftäter in der Öffentlichkeit. Wenn man das so gelesen hat, jetzt ist gar nichts übrig geblieben, alles nicht justiziabel. Das heißt, das Ganze ist ein rechtliches Nullum. Wer sich das durchlesen möchte, kann es gern tun, aber das ist alles diffus, nicht greifbar. Machtmissbrauch, was soll das sein? Am Ende muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich zum Beispiel unsere beiden Blogbeiträge auf www.gessner-legal.de durchliest, da haben wir das nochmal alles ein bisschen zusammengefasst jetzt nach dem Gutachten. Wie ist es eigentlich gelaufen? Wo hat das Ganze angefangen? Wer hat wie berichtet? Und letztlich sieht man, dass Machtmissbrauch nicht Ihnen vorzuwerfen ist, Herr Molka. Natürlich bin ich nicht 20 Jahre neben Ihnen gewesen, aber was ich erkennen kann, ist eben, dass der Zentralrat seine Macht massiv missbraucht hat. Zum einen seine finanzielle Macht, wenn man mal auf der Seite der Bundesregierung schaut, sieht man, wie viel der Zentralrat jährlich von der Bundesregierung bekommt. Ich habe da so einen Beitrag aus Mai 2023 gefunden, es wurde aufgestockt. Die Bundesregierung hat die jährlichen Leistungen an den Zentralrat der Juden von aktuell 13 Millionen Euro auf künftig 22 Millionen Euro erhöht. So sollen Aktivitäten gefördert werden, die gegenwärtiges jüdisches Leben sichtbar machen. Nun gut, zudem sollen die Erinnerungsarbeit und Sicherheit von jüdischen Gemeinden verstärkt werden. Sicherlich die Intention möglicherweise der Bundesregierung, was der Zentralrat mit dem Geld unter anderem macht, haben wir gesehen. Ohne natürlich pauschal sprechen zu wollen, dass nicht vielleicht Gelder doch zweckgerecht verwendet werden. In dem Fall war es eben aus meiner Sicht zweckentfremdet. Und man sieht eben auch die Macht des Zentralrats nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern eben auch mit einer eigenen Zeitung als Kampagnenführer, die Jüdische Allgemeine, regelmäßig neue Beiträge über sie. Und das ist natürlich wirklich für den Zuschauer oder den, der diese Kampagne begleitet hat und auch diese ganzen Berichte gelesen hat, sowas von offensichtlich. Und deshalb sollte man wirklich mal in Erwägung ziehen, ein Gutachten zu beauftragen, um den Machtmissbrauch durch den Zentralrat der Juden zu prüfen. Und das Ergebnis wäre sicherlich interessant, oder?
Wissen Sie, ich musste öfters an meine Schulzeit zurückdenken. Klassenlektüre war damals Heinrich Bölls, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich mir dachte, das ist doch eigentlich eine abstruse Geschichte. Das kann doch so gar nicht passieren. Und nach diesen Erfahrungen der letzten 2 Jahre weiß ich, die deutsche Presse drückt alles völlig unbesehen nach. Da wird überhaupt nicht nachgeprüft, ob das so sein kann. Da findet sich kaum jemand, der aus der Reihe tanzt, vor allem wenn es vom Zentralrat der Juden berichtet wird. Es ist wirklich sehr kompliziert, sich aus diesem Netz aus dieser Verstrickung der Vorwürfe wieder herauszuarbeiten. Und es ist eigentlich nur den Gerichten und ihrer Arbeit als Anwälte zu danken gewesen, dass eben vor Gericht ohne einen belegbaren Fall mit Zeugenaussagen und mit einer klaren Aufarbeitung niemand schuldig gesprochen wird. Nur das dauert in Deutschland so lange, dass teilweise die Dinge schon um die Ecke sind, bis dann eine einstweilige Verfügung kommt. Also ich kann mich entsinnen, für die einstweilige Verfügung gegen den Artikel vom 6. Mai, da mussten wir Monate warten. Ja, da war natürlich nichts mehr zu retten eigentlich. Und es ist dann aber doch jetzt, wo sich auch die Gemüter etwas beruhigt haben über die Monate, doch sichtbar, dass sich dann Spreu vom Weizen trennt. Und da bleibt eben nicht viel übrig für die Gerichte. Und bisher kann ich eigentlich sagen, haben wir erstaunlicherweise obsiegt in Konstellationen, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ob das also neutral betrachtet werden wird. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass ich feststellen kann, wenn Sie etwas behaupten über jemand und keine Zeugen beibringen können oder auch gar keine Anzeige erstattet worden ist, dann ist das im Grunde genommen rechtlich irrelevant. Und das hat mir sehr geholfen in meiner Funktion als Beamter, wo ich glücklicherweise sagen kann, wenn es nichts Disziplinar- und Strafrechtliches gibt, das vor Gericht Bestand hat, dann kann man auch darauf vertrauen, dass man also in diesem Dienstverhältnis verbleibt. Es wäre nicht auszudenken gewesen, was passiert wäre, wenn das also jetzt unter anderen Umständen zum Tragen gekommen wäre. Ich hätte ja praktisch meine ganze Existenz verloren.
Ja, Herr Molka, das ist auf jeden Fall eine sehr harte, bezeichnende Zeit gewesen und auch teilweise natürlich frustrierend, trotz der Erfolge, die man in äußerungsrechtlicher Hinsicht in der Zeit erreicht hat, muss man sagen, erzielt hat, wenn man dann trotzdem sieht, was aber, worauf die Leute hören, wie Leute reagieren aus Eigeninteresse zum Eigenschutz und man trotzdem die Ämter, die man sich hart erarbeitet hat, wo man viel Herzblut und Leidenschaft reingelegt hat und viel für die Religion getan hat, fürs liberale Judentum, was eigentlich da an Schädigung passiert. Das ist halt also noch ein schlechtes Zeichen und ich meine, die Genugtuung, die muss noch viel größer gefördert werden von den Gerichten im Sinne von Geldentschädigung, von Schadensersatzansprüchen. Das propagiere ich immer wieder an jeder Stelle, wenn ich darüber spreche, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, dass sie gegen den Journalisten Posener eine Geldentschädigung in erster Instanz von 15.000 Euro durchsetzen konnten, dann klingt es erstmal wenig, ist aber nach der deutschen Rechtsprechung schon recht viel. Und das Gericht hat hier eben deutlich gemacht, da ging es dann auch, hat er nicht aufgehört, hat es ja nicht nur in den klassischen Medien gemacht, sondern auch in den sozialen Medien. Und dass er dort eben schwerwiegend ihr Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt und verletzt hat. Und das ist natürlich eine klare Aussage vom Gericht, was sehr gut ist, ein gutes Zeichen ist. Die Geldentschädigungsansprüche müssten aber auch gegen Medien, auch die Ordnungsgelder, wir haben ja auch Ordnungsgeldansprüche gegen Axel Springer durchgesetzt, viel höher sein, wenn man sieht, die machen so viele Millionen Umsatz und müssen dann am Ende ein Ordnungsgeld von 7.500 Euro beispielsweise zahlen, dann steht es in keinem Verhältnis, wenn man davon spricht, dass es ein empfindliches Ordnungsgeld sein muss. Es müsste ja dann im Verhältnis zu diesen Millionen Umsätzen mindestens 100.000 Euro betragen. Und da sind wir leider noch nicht so weit wie in anderen Ländern. Und dann wird möglicherweise diese Form dieses unsäglichen und rechtswidrigen Journalismus auch irgendwann aufhören oder eingedämmt werden. Und da hoffe ich einfach, und da bin ich ein Verfechter, da werden wir als Kanzlei auch weiter gegen solche Berichte vorgehen und auch gegen solche Journalisten und hoffen einfach unser Bestes und wünschen Ihnen jetzt persönlich erstmal alles Gute beruflich und persönlich nach dieser harten Zeit. Sie haben das super weggesteckt und wir haben sehr gerne und gut mit Ihnen zusammengearbeitet und werden es auch weiterhin tun, wenn die Presse wieder mal über die Stränge schlägt. Insoweit vielen Dank, Herr Professor Dr. Molka, dass Sie hier waren. War mir eine Freude, das mal zu besprechen jetzt. Man findet in den Medien ja immer nur bedingt Gehör, wird vielleicht zitiert mit ein paar Sätzen, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch mal öffentlich jetzt nach dieser Zeit und nach dem Gutachten, nach dem Finalen jetzt mal dazutun. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, nicht nur für den heutigen Podcast, sondern für die Unterstützung in den letzten 1,5 Jahren.
Sehr gern. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch einschaltet, dann Folge 10 zu einem sicherlich auch spannenden medienrechtlichen Thema. Und ihr könnt die Folge liken, teilen, könnt den Podcast teilen, weitersagen und auch unseren YouTube-Channel besuchen und dort auch interessante Videos finden zu medienrechtlichen Themen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.